der Reeperbahn als mit der Heilsarmee und haben dort gearbeitet. Der Dankmar Fischer, der hat einmal einen Anruf bekommen von dem Beamten der Jugendbehörde in Hamburg. Da wird man als Christ immer so ein bisschen vorsichtig, weil man nie weiß, was jetzt kommt. Und der Beamte hat gesagt, er müsste mal zu, der Herr Fischer müsste mal kommen, sie hätten mit ihm was zu besprechen. Dann ging er so ein bisschen schweren Herzens in dieses Amt und dann kam ihm der Beamte schon entgegen, hat gesagt, Herr Fischer, warum erzählen Sie immer von Jesus, so quer durch den Gang? Und da hat er gesagt, Entschuldigung, ich habe ja noch gar nichts gesagt, ich bin doch gerade erst angekommen. Da hat er gesagt, Sie haben nichts gesagt, aber die Leute, mit denen Sie zu tun haben, die erzählen immer, dass sie von Jesus erzählen. Warum erzählen Sie immer von Jesus? Warum erzählen Christen immer von Jesus? Das war auch eine Frage, die die Gemeinde in Kolosse bewegt hat, aber in anderer Hinsicht. Die haben nicht gesagt, warum erzählen wir immer von Jesus, sondern ihre Frage immer war mehr, warum erzählen wir nur von Jesus? Wäre es auch nicht wichtig, über andere Dinge zu sprechen, die eben auch wichtig sind, die man auch tun muss? Wer das gelesen hat, den Kolosserbrief, weiß, dass Paulus den Kolosserbrief geschrieben hat, weil es die Gefahr einer Irrlehre gab, die in der Gemeinde so ein bisschen Fuß gefasst hat. Die neuere Forschung geht davon aus, dass es eher eine Irrlehre war, die aus dem jüdischen Hintergrund kommt. Zu der Zeit, als der Kolosserbrief geschrieben ist, gab es die Gnosis noch gar nicht, also diese Lehre der Vermischung von Philosophie und Christsein. Es war mehr ein jüdischer Hintergrund. Das wird deutlich, wenn man den Kolosserbrief gelesen hat, an manchen Stellen beschreibt Paulus nämlich, was die Irrlehrer fordern. Die Irrlehrer bestehen darauf, dass man die Sabbate einzuhalten hätte. Sie reden davon, von Neumondfeiern, von Feiertagen, die man zu halten hätte. Im Kolosserbrief war die Rede von Speiseregeln, die die Irrlehrer sagten, was Christen essen dürfen, was sie nicht essen dürfen. Es war die Rede von Askese, dass man als Christ streng leben muss, sich enthalten muss, genügsam sein muss. Es war die Rede vor allem, dass von Anbetung von Mächten oder Gewalten, dass also die Leute gesagt haben, warum redet ihr immer nur von Jesus? Ihr müsst auch von den Mächten, von den Gewalten, von den Engeln reden. Jesus allein würde nicht reichen oder es wäre nicht genug. Und Paulus schreibt den Kolosserbrief, weil er die Gefahr sieht, dass die Kolosser beginnen, Jesus klein zu machen, weil sie andere Mächte oder Kräfte groß machen, weil neben Jesus andere Dinge treten. Und Paulus sieht so die Gefahr, dass Jesus nicht mehr lebensbestimmt ist, sondern dass es jetzt heißt, Jesus und. Und dann schreibt Paulus dieses gewaltige Lied. Man geht davon aus, der Christus-Hymnus, Kolosser 1, 15 bis 20, war ursprünglich ein Lied, ein gesungenes Bekenntnis, ein Loblied, das die Christen daran erinnert, an das, was wirklich wichtig ist, wer Jesus ist, was Jesus ausmacht. Der Paulus wusste nämlich, wenn man über Gott sprechen will, dann muss man zuerst über Jesus reden. Und darum beginnt der Kolosserbrief mit diesem schönen Hymnus, den wir einmal jetzt hier mitlesen können, Kolosser 1, 15 bis 20. Da schreibt Paulus, er, also Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm, also in Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er, Jesus, ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Also da steckt in diesem Lied ziemlich viel drin. Und es kam an dem Abend, wir hatten einen Auswertungsabend zum Kolosserbrief, ihr werdet draußen an der Pinnwand 4 Zettel finden, wo die Leute geschrieben haben, was ihnen wichtig geworden ist, was sie neu erkannt haben, was sie ändern wollen und wo sie auch Fragen haben zum Kolosserbrief. Und eine Frage war zum Beispiel, dass der Kolosser-Hymnus schwer verständlich ist, diese Aneinanderreihung von ganzen Bezeichnungen, Beschreibungen. Aber ich habe die Predigt ja heute genannt, Christus, Fragezeichen, reicht, Ausrufezeichen. Das ist das, was Paulus zu Beginn des Briefes eigentlich sagen wollte. Christus reicht. Und wir wollen jetzt gleich mal versuchen, ein bisschen Licht in diese Situation zu bringen. Ich habe mal gelesen von einer Firma, die hatte eine gute Werbung sich ausgedacht, die 5 wichtigsten Telefonnummern der Welt. Und was sind die Menschen sozusagen, von denen ihr denkt, sie haben den größten Einfluss? Nummer 1 war der amerikanische Präsident, ob man es jetzt mag oder nicht. Nummer 2 war der russische Präsident, ob man es mag oder nicht. Nummer 3 war der Papst. Nummer 4 war Queen Elizabeth, die zweite. Und Nummer 5 war die Firma, die die Werbung gemacht hat. Die waren also ganz pfiffig. Die haben sich selber ins Spiel gebracht. Überlegt einmal, wer ist für dich die wichtigste Person, die den größten Einfluss hat? Die Nummer, die Christen anrufen. Und Paulus möchte deutlich machen, die wichtigste Person, die wir kennen können, ist keine der 4 vorgenannten, die 5. war sowieso nicht wichtig, aber keine der 4 vorgenannten, sondern Christus. Das will Paulus deutlich machen. Ich muss einmal noch was zum Aufbau sagen, wenn ihr einmal weitermacht mit diesem Bild über den Aufbau. Früher ging man aus, der Kolosserbrief besteht aus 2 Teilen. Heute die modernere Forschung spricht von 2 Hauptteilen und einem Mittelteil, der die Teile verbindet. Der erste Block ist Verse 15 und 16, eigentlich dann sogar noch bis 17a, wo es darum geht, dass Christus beschrieben wird als der Erhabene über die ganze Schöpfung. In dem unteren Teil die Verse 18b, oder man kann sagen von 18a an, da wird Christus beschrieben als der Erhabene über die Gemeinde. Und der Mittelteil, da sieht man dieses, was ich versucht habe, rot deutlich zu machen. Der Kern des Kolosserbriefes ist eigentlich dieser Satz in der Mitte, der verbindet nämlich oben und unten. In ihm, in Jesus, bestehen alle Dinge. Das, was oben steht, die Schöpfung. Und das, was unten steht, die Gemeinde. Das verbindende Element ist Christus. Und dann sieht man, das Gelbe geht nach oben, er ist vor allem, das Blaue nach unten, er ist das Haupt des Leibes. Aber der Mittelpunkt ist Christus, in ihm besteht alles. Wenn da die Rede ist, in ihm besteht alles, heißt alles, was existiert, die Schöpfung, die Welt, die Gemeinde, besteht durch Christus, in Christus und dieses Bestehen hat auch einen präsentischen Charakter, das heißt, das Bestehen hält an in Christus. Christus ist der, der alles trägt und hält. Das will Paulus mit dieser Mitte deutlich machen. Also diese Frage Christus hat Paulus schon mit diesem roten Satz beantwortet, das reicht. Aber wir wollen natürlich den oberen und den unteren Teil jetzt etwas genauer anschauen. Du kannst einmal weitermachen. Das erste habe ich überschrieben, Christus, der Mitschöpfer, Herr aller Dinge. Also Paulus beschreibt jetzt Christus auf eine Art und Weise, die den Kolossern deutlich machen soll, ihr braucht nur Christus, Christus reicht. Das erste, das er nennt, einmal weitermachen, er sagt, Christus ist das Ebenbild Gottes. Hier wird das Wort gebraucht, Eikon, und Eikon bedeutet eine exakte Kopie, ein Ebenbild, also nicht nur ein Abbild, ein Abglanz, sondern Paulus sagt, wer Jesus sieht, sieht Gott. Oder wie es Jesus selber gesagt hat, einmal weitermachen in Johannes 14, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das kann Jesus von sich sagen. Wisst ihr, das ist für mich sehr ermutigend. Es gibt ja manche Leute, die so sagen, es gibt einen Gott des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes. Für mich gibt es nur einen, der beides verbindet. Und wenn ich dann Jesus sehe, denke ich, diesem Jesus kann ich gerne vertrauen, einem solchen Gott will ich gerne begegnen. Wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ein Kind hat mal gesagt, Jesus ist Gott mit Fleisch drumherum. Also das ist einfache Theologie, aber der wollte das ein bisschen greifbar machen. Ne? Also wenn ich Jesus sehen will, schau auf Jesus. Wenn ich Gott sehen will, schau auf Jesus. Aber Paulus sagt eben, Jesus ist Gott. Gleich im ersten Satz haut er das so raus. Dann kommt ein zweites, was man, Christus ist der Erstgeborene. Die Zeugen Jehovas verstehen das dann so, dass Jesus geschaffen ist. Das stünde ja da. Er wäre der Erste, der geboren ist. Also ist er auch nur ein Geschöpf und nicht Gott. Die Zeugen Jehovas verstehen da etwas falsch, denn der Begriff Erstgeborener ist erstmal ein Titel, ein Rang, das bezeichnet einen Rang oder eine Stellung. Meistens ist es dann so, dass es der erstgeborene Sohn ist. Das ist aber gar nicht davon unbedingt abhängig. Man sieht das zum Beispiel bei König David. König David, der wievielte Sohn war das? Wie viele Brüder hat er? Weiß das jemand? 9? Ach was? 18? 7? Ja, genau. Er ist der 8. Er hat 7 Brüder. Und David ist der jüngste von allen Brüdern. Also er ist nicht der Erstgeborene. Und interessant, es gibt einen Bibelvers in dem Psalm über David. Da heißt er im Psalm 89, Vers 28. Und ich will ihn, David, zum erstgeborenen Sohn machen. Was ja gar nicht funktioniert. Er ist nicht der Erste, der geboren ist. Der Erstgeborene hat mit Rechten und Pflichten zu tun. Der erstgeborene Sohn ist der, der den Vater vertritt. Das war der, wenn der Vater sterben würde, der an die Stelle des Vaters tritt. Und wenn also hier die Rede ist, Christus ist der erstgeborene Sohn, heißt das, Jesus ist der, der den Vater vertritt, der an rechter Seite des Vaters steht. Und das hat gar nichts in erster Linie mit geschaffen zu tun oder nicht geschaffen, sondern das ist ein Titel. So wie David der Erstgeborene wird, unter allen Königen soll er auch der Erstgeborene werden. Das heißt, der Herr über alle Herren. Also auf Christus übertragen, Jesus hat die Macht, alles zu entscheiden, weil er zur rechten Seite Gottes ist, weil er wie Gott ist. Ein drittes wird genannt, Christus ist der Schöpfungsmittler. Da muss ich ein bisschen erklären. Was Paulus sagt, ist, dass Jesus nicht Teil der geschaffenen Welt ist, sondern dass Jesus an der Schöpfung der Welt mitbeteiligt war. Also Jesus ist eben nicht der Erstgeborene, wie die Zeugen Jehovas das verstehen, sondern er ist Mitschöpfer des ganzen Universums. Nochmal Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles geschaffen. Die Betonung liegt auf alles, werden wir gleich noch sehen. Was das bedeutet, dass Jesus Mitschöpfer ist, möchte ich mal deutlich machen mit dem Bild, wenn ihr einmal weitermacht. Das soll die Andromeda-Galaxie sein. Das ist eine, der unseren relativ nah ist. Es gibt Milliarden, wahrscheinlich Milliarden von Galaxien. Die Andromeda-Galaxie hat einen Durchmesser von 150.000 Lichtjahren. Ich habe die jetzt mal auf Postkartengröße verkleinert. Und ein Physiker hat mal ein Rechenbeispiel dazu gebracht. Das fand ich sehr eindrucksvoll, damit man mal einen Eindruck bekommt, wie groß unser Universum ist, wie groß der Schöpfer sein muss, der das gemacht hat. Also stellt euch vor, ich habe jetzt die Andromeda-Galaxie in der Hand, den Andromeda-Nebel, 150.000 Lichtjahre. Ich piekse jetzt mit einer Stecknadel ein Loch rein. Ich habe schon eins gemacht, ich muss nur das Loch suchen. So, ich habe jetzt ein Loch reingesteckt, ziehe die Stecknadel wieder raus. Dieses Loch, das ich jetzt hier gestochen habe, hat einen Durchmesser von 600 Lichtjahren. Jetzt ratet mal, wie lange man mit einem Flugzeug fliegen müsste, das 1000 Stundenkilometer fliegt, um nur durch dieses Loch zu fliegen, das ich gerade gestochen habe. Sag mal ein paar Tipps. Wie lange dauert das, durch das Loch zu fliegen? Ich bin ganz Ohr. 3 Milliarden Jahre. Ja, das war jetzt doch zu hoch, aber die Zahl ist schon gewaltig. Aber du kommst dem Gedanken sehr nahe. 650 Millionen Jahre müsstet ihr im Flugzeug fliegen, um dieses Loch zu durchqueren, das ich hier gestochen habe. Das ist ein Loch in einer Galaxie von Milliarden von Galaxien. Und jetzt sagt der Kolosserbrief, dass Gott der Schöpfer des Universums ist und er sagt, Christus ist Mitschöpfer. Der hat also dieses gewaltige Universum mitgeschaffen, ist an der Schöpfung mitbeteiligt. Wie sah das aus? Es gibt Christen glauben, dass es in der Beziehung der Trinität eine Aufgabenteilung gab. Gott ist der, der geschaffen hat durch sein Wort und Christus ist das Wort. Also wir sehen in der Urgeschichte, sagt Gott ganz oft, Und Gott sprach, und dann heißt es, und es wurde. 9-mal in der Schöpfungsgeschichte, Gott sprach und es wird. Und dann in Johannes 1 schlägt das Neue Testament einen Bogen zu Christus. Wir lesen das einmal. Johannes 1, 1 bis 3 in Vers 14. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, also durch das Wort. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und jetzt kommt der Bezug auf Christus in Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also Christus ist das Wort, durch das Gott die Welt ins Leben gerufen hat. Das glauben Christen, das bekennen Christen. Christus ist deshalb Mitschöpfer dieses gewaltigen Universums. Und wisst ihr, die Kolosser hatten ja Engel und Mächte und Gewalten angebetet. Und Paulus macht ihnen damit deutlich, wie schwachsinnig, wenn ihr Mächte und Gewalten anbetet, denn alles, was geschaffen ist, hat Jesus mitgeschaffen. Ihr müsst doch keine Engel oder Gewalten anbeten, irgendwelche Wesen, wenn ihr Christus selber habt. Warum mit einer billigen, nicht zufriedenstellenden Surrogat abgeben, das Jesus nie ersetzen kann, wenn man direkt zu Jesus gehen kann? Das möchte er ihnen deutlich machen. Ein weiteres, dass er sagt, alles ist auf Christus hingeschaffen. Also Paulus geht ja noch weiter und sagt sogar, Jesus hat nicht nur die Welt geschaffen, das Universum geschaffen, sondern das ist auch auf ihn hingeschaffen. Das heißt, alles muss letztlich auch Christus dienen. In Christus ist das Ziel der Schöpfung. Und ein letztes, Christus ist vor allem, die griechische Silbe vor kann man zeitlich übersetzen oder rangmäßig. Und ich glaube, beides ist gemeint. Christus ist vor allem, weil er Gott ist. Aber er ist auch allem vorangesetzt, weil er der Schöpfer ist. Also, was Paulus deutlich machen will in dem ersten Gedanken ist, bei Jesus bist du an der richtigen Adresse. Du musst zu niemand anderem gehen. Spurgeon hat das mit einem Zitat so formuliert. Und das möchte ich uns bei dem ersten Gedanken mitgeben. Suchet also Stärke bei dem Starken, Weisheit bei dem Weisen. Alles, suchet alles bei dem, der alles hat und alles kann. Also nicht Engel, Mächte oder Gewalten. Die Frage, Jesus, Christus, Paulus macht euch, das reicht. Bei ihm bist du an der richtigen Adresse. Der zweite Hauptgedanke, Christus, der Friedefürst, Herr der Gemeinde. Auch da, es tut mir leid, wenn Paulus so viel Theologie in diesen Abschnitt passt, aber ich muss es einfach mitgeben, weil das der Grund ist, warum er den Brief geschrieben hat. Was ihn alles bewegt, man könnte sagen, Paulus fließt bald über bei diesem Lied, das er hier schildert. Der erste, was er sagt, das erste, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Also er macht deutlich, dieses Wort Haupt heißt auch Herrschaft. Jesus ist der Herrscher, der Herr seiner Gemeinde. Also wenn eine Gemeinde wissen will, was sie tun soll, ist es immer gut, Christus zu fragen, weil er das Haupt ist. Später in Kolosser 2 wirft er den Irrlehrern gerade vor, dass sie sich nicht an dem Haupt orientieren, sondern ihre eigenen Dinge machen. Dass sie nicht Christus gefragt haben und nicht mit Christus verbunden sind. Und er macht deutlich, in der Gemeinde kann es letztlich nur einen Kopf geben. Er schreibt, Christus ist der Erste, der Erstgeborene aus den Toten. Ich habe schon mal gesagt, der Tod hat eine beeindruckende Statistik, 100 von 100 Menschen sterben. Das mag einen stören, das ist ernüchternd, aber einer hat die Statistik schon mal durchbrochen für immer und das ist Christus. Er ist der Anfang, der Erstgeborene, wieder dieser Titel, der, der über den Tod herrscht, der Erstgeborene aus den Toten, der dem Tod gebieten kann, von dem später gesagt wird, Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg, in 1. Korinther 15, Christus hat dem Teufel den Kopf zertreten, dem Tod den Kopf zertreten, er ist der, der gesiegt hat. Der Anfang in der Offenbarung wird von Jesus gesprochen als der Anfänger und Vollender, der den Schlüssel des Todes und des Lebens hat. Wo Jesus aufschließt, kann niemand zuschließen. Wo Jesus zuschließt, kann niemand aufschließen. Er ist der Anfang und auch diese Position beschreibt diese Herrschaft, diese Größe unseres Herrn. Ein drittes, in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes. Also das war auch eine Frage, die bei der an dem Auswertungsabend kam, was ist damit gemeint mit dieser Fülle Gottes? Was heißt das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also einmal, erstmal dieses Wort Fülle heißt Vollmaß, das Ganze, alles, was Gott ausmacht sozusagen. Es ist eine Spitze gegen die Irrlehrer, die eben gesagt hat, es reicht nicht Jesus, sondern man braucht die Fülle aller Engel und Gewalten. Man muss also mehr als Jesus haben. Andere haben gesagt, es ist eine Kritik gegen die Fülle, die erwartet wird an Leistungen der Menschen, dass gesagt wird, du musst dich anstrengen, asketisch leben, Regeln einhalten. Und Paulus sagt, die Fülle der Gottheit Gottes wohnt in Christus. Da gibt's nichts zu ergänzen, nichts dazuzufügen, nichts wegzumachen. Das ist ein Begriff, der eigentlich aus dem Alten Testament kommt, wenn das Wort auch im Alten Testament nicht direkt so genannt wird. Ich möchte euch das einmal als Beispiel bringen, wenn du einmal weiterklickst, dieses Bild, das soll die Bundeslade sein. Die Bundeslade oder später der Tempel, die Stiftshütte oder der Tempel, dort stand im Allerheiligsten diese Bundeslade. Und an der Bundeslade sieht man, oder man könnte es theoretisch sehen, da stehen auf dem Deckel zwei Engel, die Flügel zueinander strecken. So sollte die Bundeslade gebaut werden. In der Bundeslade befanden sich die 10 Gebote, der Stab Aarons, also als Zeichen des Bundes, den das Volk mit Gott geschlossen hat. Und Gott hat in 2. Mose 25 versprochen, zwischen dem Deckel und den Flügeln der Engel sozusagen, da bin ich gegenwärtig mit meiner Fülle. Wenn also der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste geht, begegnet er Gott selber. Da ist Gott in seiner Fülle gegenwärtig. In 2. Mose 40 wird das erfüllt. Als die Stiftshütte fertig ist, heißt es, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das alte Wort, das hebräische Wort Shekinah, Herrlichkeit, Glanz Gottes, all dieser Glanz, diese Herrlichkeit Gottes wohnt jetzt im Neuen Testament nicht mehr in einer Stiftshütte, sie wohnt nicht mehr im Tempel, sondern sie wohnt in Christus. Das heißt, wenn wir Christus begegnen, begegnen wir ganz Gott, so wie dort damals in der Stelle über diesem Sühnedeckel zwischen den Engeln. Christus ist ganz Gott. Der gleiche Gedanke wie am Anfang, wo es heißt, er ist das Ebenbild Gottes. Ich hoffe, man kann das so nachvollziehen. Also Paulus will deutlich machen, begegnest du Gott in seiner ganzen Fülle. Diese Fülle Gottes war es, die manchmal Menschen erschüttert hat, Gott zu begegnen. Jesaja sagt, ich bin ein Mann unreiner Lippen, als er Gott nur in der Vision sieht. Andere Leute, die Gott begegnen, reagieren ähnlich. Petrus, der nur einen Abglanz Jesu erkennt nach dem Fischfang, muss vor Jesus bekennen, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Der hat nur einen kleinen Teil dieser Herrlichkeit Gottes erkannt. Oder der Jünger Johannes in der Offenbarung, der Jesus sieht in seiner Herrlichkeit, der fällt wie tot zu Boden und ist erschüttert, als er erkennt, wie groß sein Herr wirklich ist. All das steckt in diesem Wort drin, die Fülle Gottes wohnt in Jesus. Das will er der Gemeinde mitgeben. Also es gibt nichts, was du woanders suchen musst, weil in Christus ist alles da. Die ganze Fülle Gottes wohnt in ihm. Was im Alten Testament zu finden war, im Tempel oder in der Stiftshütte, findest du in Jesus. Jesus, Fragezeichen, reicht das? Und Paulus macht, ja, das reicht, vollkommen. Und der letzte Gedanke, den er uns noch mitgibt, Christus ist der Friedensstifter. Der Mensch ist, das glauben wir Christen von Jugend an, erstmal getrennt von Gott durch die Sünde, die unser Leben durchzieht. Wir leben in der gefallenen Schöpfung und es muss Frieden geschaffen werden zwischen Gott und Menschen. Im Alten Testament war Gott derjenige, der den Menschen eben Frieden, den Shalom ermöglicht hat, diesen umfassenden Frieden. Aber schon im Alten Testament kündigt Gott an, in Jesaja 9, da ist die Rede davon, und es soll ein Sohn geboren werden, Gott hält Wunderrat, Friedefürst, ewig Vater. Es wird ein Friedefürst kommen, der mit den Menschen Frieden macht, und den, sagt Paulus, finden wir Christen in Jesus. Eine Frage an dem Abend war, warum ist hier die Rede davon, dass Himmel und Erde versöhnt werden muss? Ich denke, die Antwort ist einfacher, als man vermutet. So wie am Anfang Himmel und Erde geschaffen wurden, alles, was da ist, soll auch alles, was da ist, mit Gott versöhnt werden können. Da ich gesagt habe, die ganze Schöpfung ist betroffen von dem Sündenfall, das beschreibt Paulus zum Beispiel auch einmal in Römer 8. Da schreibt er, alles auf Erden, also nicht nur der Mensch, wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt. Also nicht nur der Mensch muss versöhnt werden, die ganze Schöpfung muss von Gott erneuert werden. Und all das hat Christus ermöglicht durch seinen Tod am Kreuz. Also ein für alle Mal hat Christus die Schuld hinweggenommen und trotzdem ist es wichtig, dass ich das für mich in Anspruch nehme. Also ich kenne manche unter euch nicht, möchte euch einfach Mut machen. Jesus lädt uns ein, uns ganz an ihm festzumachen, weil er Frieden schaffen kann, weil er die Schuld in unserem Leben bezahlt hat. Aber wir müssen das auch annehmen. Denen aber, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also ich muss es im Glauben empfangen. Aber es ist alles getan in Christus. Also du musst nicht, sagt er den Kolossern, noch andere Mächte verehren. Du musst nicht Speisevorschriften einhalten. Du musst nicht Sabbate halten. Du musst nicht asketisch leben. Du musst nicht irgendwelche Mächte verehren. Es ist in Christus alles da. Du musst es nur in Anspruch nehmen. Wenn man diese zweite Strophe zusammenfassen will, Hauptstrophe, sagt Paulus eigentlich, außer Jesus bedarf es nichts, um gerettet zu werden. Und außer Jesus gibt es auch gar nichts, was man braucht, um gerettet zu werden. Reicht Jesus? Ja, vollkommen. Das ist das, was er mitgeben will. Ich möchte zum Schluss kommen. Also, wenn du wissen willst, wer Jesus ist, wenn ich das neu erkennen möchte, dann sagt uns dieser Text, Jesus ist der Mitschöpfer. Er ist Gottes Ebenbild. Er ist der Erhalter und Retter der Welt. Wenn du fragst, wer Jesus ist, Jesus ist unser Herr. Er rettet sein Volk von ihren Sünden. Jesus hat jemand gesagt, damit ist alles gesagt. Und genau das ist das, was Paulus sagen will. Wir dürfen und sollen alles von ihm erwarten. Barclay, ein Kommentator, hat das so zusammengefasst. Man kann zu dieser Predigt keine große Anwendung bringen, weil es einfach uns die Größe Gottes vor Augen führen will. Das Einzige, was wir tun können, ist das, was hier steht. Lobpreis ist das einzige Geschenk, das wir, die wir nichts haben, ihm geben können, der alles hat. Und so möchte ich diese Predigt auch beenden, dass ich euch Mut mache, machen möchte, Gott zu loben und zu danken. Ich habe mir überlegt, vielleicht können wir da mal ein bisschen kreativer sein. Und ich habe einen Zettel. Ich versuche mal, ob es klappt. Wir machen mal ein geschriebenes Dankgebet, dass ihr vielleicht sagt, ich möchte Gott für irgendwas loben oder danken und habt den Mut, nach vorne zu kommen und das hier aufzuschreiben, damit die anderen auch sehen, was so zusammenkommt. Manchmal traut man sich auch nicht, vielleicht laut zu beten. Vielleicht habt ihr den Mut, etwas draufzuschreiben, wofür man Gott dankbar sein will. Das machen wir jetzt. Wenn nichts kommt oder wenn ihr euch nicht alle traut, ist am Ende des Gottesdienstes, könnt ihr auch noch nach vorne kommen. Vielleicht kann man das auch mal abfotografieren und irgendwo dann nochmal veröffentlichen, zu sehen, wir haben einen Gott, der groß ist, dem wir danken können. Und vielleicht können wir einfach mal anfangen. Ich fange einfach mal an und ihr dürft nach vorne kommen, wenn ihr euch traut. Ich habe es einfach, ich kann auch schreiben, was ich will. Am besten kann man es lesen, wenn man selber was draufschreibt, nach vorne kommt. Ja, vielen Dank. Ihr dürft gerne nachher auch noch was ergänzen, dazu schreiben nach dem Gottesdienst. Könnt ihr auch mal schreiben, dann könnt ihr auch besser nach vorne kommen und lesen, was die anderen geschrieben haben. Das kann man von hinten vielleicht nicht so gut sehen. Aber jetzt möchte ich noch einmal beten und dann wollen wir uns auf Jesus, den Anker, ausrichten. Der Fixpunkt, den wir brauchen, Anker der Zeit, werden wir gleich singen, aber erst möchte ich noch mal beten. Herr, ich danke dir, dass diese Frage, ob du reichst, der Kolosserbrief Paulus hier in dem Hymnus so deutlich mit Ja beantwortet, das reicht vollkommen. Wir brauchen nichts anderes, sondern allein in dir, Herr, sind wir gut beraten. Du bist die richtige Adresse, bei dir liegt alles in der Hand, du hast alles geschaffen, du erhältst alles. Und du bist auch der, der uns mit Gott versöhnt. Und da muss nichts dazukommen, sondern allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift. Danke, Herr, dass diese Solis, diese Glaubensaussagen, dass sie in dir wahr sind, wahr bleiben und ja, dass sie uns tragen und halten. Ich danke dir, dass wir auf dich schauen durften in diesem Text, dass Paulus das wirklich so, ja, der ringt irgendwie nach Worten, um das zum Ausdruck zu bringen, wer du bist und ja, deine Herrlichkeit zu beschreiben. Und ich danke dir, Herr, dass du ja wirklich so einzigartig bist. Wir wollen dich loben und dich preisen und dir von Herzen danken. Und jetzt auch dieses Lied gemeinsam singen, Anker der Zeit. Amen. Lass uns zu dem Lied aufstehen.